Wir kommen zu unserer Lesung heute aus dem Römerbrief, das 6. Kapitel, die Verse 1 bis 14. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger wird? Auf keinen Fall! Wir, die wir der Sünde abgestorben sind, wie sollten wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir in Christus Jesus getauft sind, in seinen Tod getauft sind? So sind wir mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, genau wie Christus von den Toten auferweckt ist, durch die Herrlichkeit des Vaters auch wir ein neues Leben leben. Denn wenn wir mit ihm zur Gleichheit seines Todes gepflanzt sind, so werden wir es auch zu der seiner Auferstehung sein. Weil wir wissen, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde abgelegt sei, sodass wir hinfort der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist gerechtfertigt von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, dann glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, weil wir wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, das ist er für die Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Also auch ihr, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt für Gott in Christus Jesus, unserem Herrn. So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, ihr Gehorsam zu leisten in seinen Begierden. Auch gebt eure Glieder nicht der Sünde hin, zu Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die aus den Toten lebendig geworden sind. Und eure Glieder Gott zu Waffen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Worte des lebendigen Gottes.
Danke, Jan. Ja, für mich sind Taufgottesdienste immer was ganz Besonderes. Mit der Taufe gerade eben haben wir als Gemeinde unsere Zuversicht zum Ausdruck gebracht, dass Evelyn durch den Glauben Teilhaberin der Verheißung Gottes in Jesus Christus ist. Es ist ein Zuspruch für die Eltern und ein Signal an uns als Gemeinde und an die Welt, dass Evelyn zu Jesus gehört. Und ein Signal an die geistlichen Mächte. Die Taufe spricht dem Täufling die Verheißung des neuen Bundes zu, durch den Glauben an Jesus Christus. Und weil damit so viele Segnungen zusammenhängen, wird eine Definition der Taufe ganz schön lang. Wie zum Beispiel in diesem Auszug aus dem Bekenntnis von Westminster. Ich lese es mal vor. Die Taufe ist ein von Jesus Christus gestiftetes Sakrament des Neuen Testamentes, Matthäus 28, 19, nicht allein für die feierliche Aufnahme des Getauften in die sichtbare Kirche, sondern auch, um für ihn ein Zeichen und Siegel zu sein des Bundes der Gnade, seiner Einpflanzung in Christus, der Wiedergeburt, der Vergebung der Sünden und seiner Hingabe an Gott durch Christus, um in einem neuen Leben zu wandeln. Dieses Sakrament ist nach Christi eigener Bestimmung bis zum Ende der Welt in seiner Kirche fortzusetzen. Wow. Das nur als ganz kurze Zusammenfassung, aber bei so einer langen Aufzählung merkt man natürlich schnell, dass eine Predigt kaum ausreichen wird, um alle Aspekte der Taufe zu behandeln und auch nicht der Kindstaufe. Wir sehen hier aber eines. Wir sehen, wie viel Wert darauf gelegt wird, dass die Kirche nicht auf einer späteren kirchlichen Tradition fußt, sondern auf Gottes Wort als alleinigem Maßstab für Glauben und Leben. Und eine weitere Sache, die hier zum Ausdruck kommt, ist die, dass wir die Taufe nicht geringschätzen sollten. In Matthäus 28 hat Jesus den Taufbefehl gegeben und sie damit als Sakrament bis zum Ende der Welt eingesetzt. Sie drückt aus, dass jemand zur sichtbaren Kirche gehört, heißt es hier. Und das macht die Taufe zu einem feierlichen Anlass. Allerdings müsste die Taufe damit eigentlich auch ein Zeichen für Einheit sein. Aber ist die Taufe wirklich ein Zeichen für die Einheit der Kirche? Wenn wir uns die Kirchengeschichte anschauen, dann müssen wir uns eingestehen, dass sie oftmals ein Zeichen für Uneinigkeit in der Kirche war. Und auch heute noch ist das oft der Fall. Ganze Denominationen definieren sich über ihre jeweiligen Sichtweisen zur Taufe. Und ich denke, wir können Gott sehr dankbar dafür sein, dass wir in der LEC trotz unterschiedlicher Ansichten die Einheit in Jesus Christus wahren konnten. Das ist nicht selbstverständlich. Und das ist ein kostbares Gut, das es zu bewahren gilt. Das bin ich mir bewusst, wenn ich über Kindstaufe predige. Denn die unterschiedlichen Ansichten drehen sich natürlich meistens darum, ob Kinder getauft werden sollten oder nicht. Jude und ich sind da zu unseren eigenen Weg gegangen. Wir beide sind in ziemlich verschiedenen Kirchen aufgewachsen, die aber eins gemeinsam hatten, nämlich, dass dort massenhaft Kinder getauft wurden. Die Taufe wurde quasi als Eintrittskarte in die Kirche verstanden und damit als Garantie für das ewige Leben, völlig unabhängig davon, wie man sein Leben lebt, unabhängig vom Glauben, unabhängig von irgendwas. Es war die Garantie. Dem liegt natürlich ein grobes Missverständnis der Taufe zugrunde. Nämlich das Missverständnis, dass man automatisch gerettet ist, wenn man getauft ist. Und das ist nicht die biblische Position. Als Jude und ich dann Anfang Mitte 20 zum Glauben an Jesus kamen, da war unsere vorhersehbare Reaktion, dass wir die Kindertaufe aus Prinzip ablehnten. Wir wollten mit unseren Kindern warten, bis sie von sich aus eine Entscheidung für Jesus treffen würden. Aber das Ganze ging gehörig schief. Denn als Lukas 18 Monate alt war, da wurde er im Spielzimmer kurzerhand von anderen Kindern getauft. Als wir das Ganze mitbekommen hatten, da stand das Zimmer schon ziemlich unter Wasser. Seine Gummistiefel waren komplett voll mit Wasser. Und naja, wir waren nicht sehr begeistert. Aber am Ende mussten wir doch drüber lachen. Ist das eine Taufe oder nicht? Naja, eher nicht. Aber etwas ernsthafter sind Jude und ich im Laufe der Zeit zum Schluss gekommen, dass wir in unserer Ablehnung einen Schritt zu weit gegangen sind. Man könnte sagen, wir haben das Kind mit dem Bade ausgeschüttet und heute sind alle unsere Kinder getauft. Hier in diesem Bekenntnis hieß es, dass die Taufe ein Zeichen und Siegel für die Aufnahme in die sichtbare Kirche ist. Um das grobe Missverständnis in unserer eigenen Erfahrung zu vermeiden, ist die Unterscheidung zwischen sichtbarer und unsichtbarer Kirche entscheidend. Aber bevor wir dazu kommen, wollen wir uns zuerst die Bedeutung der Taufe als Zeichen des neuen Bundes anschauen. Das ist die nächste Überschrift. Genau. Hier in Römer 6, ich hoffe, ihr habt es offen vor euch, sehen wir, dass der neue Bund im Verbundensein mit Christus besteht. Der neue Bund besteht im Verbundensein mit Christus. In Römer 6 sehen wir das vor allem an zwei Präpositionen, die sich durch den Anfang hier ziehen. Zum Beispiel Vers 3. Wisst ihr nicht, dass alle, die wir in Jesus Christus getauft sind, in seinen Tod getauft sind? In Christus Jesus. In seinen Tod. Vers 4. Wir sind mit ihm begraben. Vers 5. Wenn wir mit ihm zur Gleichheit seines Todes gepflanzt sind, werden wir es auch zu der seiner Auferstehung sein. Und Vers 8, sind wir aber mit Christus gestorben, dann glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Der neue Bund besteht im Verbundensein mit Christus. Und die Taufe drückt aus, dass wir mit Christus in seinem Tod verbunden sein müssen, damit wir auch an seinem Leben teilhaben werden. Wer mit Christus gestorben ist, der akzeptiert Gottes Gericht über unser altes, sündhaftes Menschsein. Dort regiert die Sünde. Und wer mit Christus gestorben ist, nimmt dankbar die Rettung durch Jesus Christus an, der dieses Gericht am Kreuz für uns ertragen hat. Als Jesus in Markus 10 von seinem Tod am Kreuz spricht, da spricht er von der Taufe, von seiner Taufe, mit der ich getauft werde. In der Wassertaufe steht das Wasser für das Kreuz, das Wasser für das Gericht Gottes. Das ist ein Bild, das wir im Neuen Testament auch zum Beispiel für die Sintflut im Alten Testament sehen. Oder den Auszug durch das Schilfmeer. Auch das sind Taufen, auch das wird als Taufen bezeichnet, in denen Gottes Volk mit einem auserwählten Retter verbunden ist und mit ihm durch das Wasser des Gerichts hindurch in das verheißene Land gebracht wird, in die Rettung. Also das Wasser steht für den rettenden Weg durch das Gericht. Die Rettung besteht aber darin, dass wir uns mit Christus als im Gericht gestorben betrachten müssen, damit wir eben auch an seinem neuen Leben teilhaben. Mit Christus gestorben, mit Christus auferweckt. Die Taufe symbolisiert also Einssein mit Christus, Verbundensein mit Christus, und dieses Einssein ist auch die Grundlage der Einheit von Gottes Gemeinde. Denn die Taufe sagt auch, wir sind verbunden mit Gottes Gemeinde. Das ist der nächste Punkt. Und diese Verbundenheit gilt nicht nur der Gemeinde des neuen Bundes, weil alle, die dazugehören, getauft sind, sondern wir sind auch verbunden mit Gottes Gemeinde im alten Bund. Das werden wir uns gleich anschauen, aber ich möchte schon mal die Überschrift etwas genauer formulieren. Genau, so wie es da schon steht, verbunden mit Gottes Gemeinde im neuen und alten Bund. Denn Gemeinde steht für Versammlung Gottes. Und sie steht im Gegensatz zur Zerstreuung der Menschheit, die mit der Vertreibung aus dem Garten Eden ihren Anfang nimmt und am deutlichsten wird in der Zerstreuung nach dem Turmbau von Babel, unmittelbar vor Abraham, als Menschen sich selbst einen Namen machen wollten, anstatt Gottes Namen groß zu machen, da zerstreut Gott sie. Aber Gottes Ziel mit der Menschheit ist, sie zu versammeln. Und unmittelbar nach Babel beruft Gott den Mann Abraham, durch den er wieder ein großes Volk von Nachkommen versammeln will. Das ist sein Ziel. Mit ihm und seinem Nachkommen richtet er den Bund der Gnade auf. Und wie wir sehen werden, sind auch wir Kinder Abrahams durch den gleichen Glauben wie er. Der neue Bund erfüllt den alten. Und genauso erfüllt das Zeichen der Taufe das Zeichen der Beschneidung. Das ist wichtig, das schauen wir uns als nächstes an. Der neue Bund erfüllt den alten. Wir haben schon gesehen, dass die Wassertaufe zurückblickt auf das Kreuz als Taufe von Jesus und Gericht Gottes. Mit der Beschneidung ist es umgekehrt. Die äußere Beschneidung symbolisiert die innere Notwendigkeit, dass der alte, sündhafte Mensch abgeschnitten wird. Bitte entschuldigt, falls es etwas grafisch ist. Martin hat in einem denkwürdigen Abendgottesdienst mal gesagt, versucht einfach nicht dran zu denken, was das Gegenteil bewirkt hat. Aber die Beschneidung blickt mit all den unangenehmen Details auf die ungleich leidvollere Erfahrung von Jesus am Kreuz. Und der Kolosserbrief in Kapitel 2 nennt das Kreuz deshalb die Beschneidung Christi. An dieser Beschneidung haben Getaufte teil, heißt es in Kolosser 2 ab Vers 11. Wir haben das, glaube ich, genau hier. Und heißt es, in ihm seid ihr auch beschnitten worden. Mit der Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, sondern durch das Ablegen des sündigen natürlichen Menschen in der Beschneidung Christi, also am Kreuz. Als ihr mit ihm begraben worden seid durch die Taufe, in ihm seid ihr auch mit auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn von den Toten auferweckt hat. Also wenn wir uns in Erinnerung rufen, was in Römer 8 über die Taufe gesagt wurde, dort heißt es gestorben, begraben und auferweckt. Und hier im Kolosserbrief heißt es beschnitten, begraben und auferweckt. Also gestorben wird mit beschnitten ersetzt, und das heißt, die Taufe erfüllt durch das Sterben mit Christi das Zeichen des alten Bundes. Und jetzt können wir hinzufügen, weil die Taufe am Kreuz die Beschneidung erfüllt. Das ist nächste, genau, und der nächste, genau, die nächste, genau. Und damit ist das alte Zeichen obsolet, sehr zur Freude der Jungs. Aber auch wenn es offensichtlich natürlich Kontinuität zwischen dem alten und neuen Bund gibt und wir sogar gesehen haben, dass der alte und der neue Bund eine Einheit bilden, nämlich am Kreuz, dort vereinigen sich die beiden, dann bleibt trotzdem die Frage unbeantwortet, warum taufen wir Kinder? Was wir uns dazu anschauen müssen, ist, wer eigentlich dazugehört zum Bund. Also wir haben gesehen, die Taufe erfüllt die Beschneidung. Aber wer gilt denn eigentlich als Beschnittener? Im alten Bund mussten alle Nachkommen Abrahams als Kinder am achten Tag beschnitten werden und die biologischen Nachkommen stehen im Vordergrund. Aber bedeutet es automatisch, dass sie auch Erben der Verheißung sind? Im Neuen Testament dagegen stehen die geistlichen Nachkommen im Vordergrund. Der Glaube zählt. Im Neuen Testament sehen wir, wer glaubt, wird getauft. Und entsprechend wird das äußere Zeichen der Taufe oft gleichgesetzt mit der inneren Realität des Glaubens. Und wenn du nicht getauft bist und glaubst, möchte ich dich ermutigen, dass du diesen Schritt unternimmst. Früher, denn später, im Neuen Testament wurden Gläubige sofort getauft und nicht nach einer langen Zeit der Erziehung, sondern gleich getauft. Gut, aber bedeutet das auch automatisch, dass im neuen Bund die biologische Nachkommenschaft keine Rolle mehr spielt? Also wer sind die Nachkommen? Wer gehört dazu? Und vielleicht hört ja bei der Definition der Nachkommenschaft die Einheit der beiden Bünde auf. Ist möglich. Aber so überzeugend das auf den ersten Blick klingen mag, so wenig hält es einer näheren Betrachtung stand. Schauen wir uns also die Frage an, wer gehört zum alten und wer gehört zum neuen Bund? Oder genauer, wem gilt eigentlich der alte und der neue Bund mitsamt der Verheißung? Der alte Bund. Die Zeit reicht nicht, um das Alte Testament durchzupflügen, keine Angst. Ja? Deshalb beschränken wir uns hier auf die Aussagen von Paulus im Römerbrief. Wenn Paulus von Beschneidung spricht, dann unterscheidet er sehr deutlich zwischen dem äußeren Zeichen und der inneren Wirklichkeit. In Kapitel 2 drückt Paulus das mit diesen Worten aus. Ich glaube, die haben wir auch hier. So langsam wird es hier ein bisschen voll. Dort heißt es, denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es inwendig verborgen ist. Und Beschneidung ist die des Herzens, die im Geist und nicht im Buchstaben des Gesetzes geschieht. Also wenn Paulus nicht selber Jude wäre, dann wäre man hier vielleicht ein bisschen nervös. Lassen wir uns davon nicht ablenken. Paulus sagt hier, wer nur äußerlich beschnitten ist, aber nicht innerlich durch den Glauben, der gilt vor Gott als unbeschnitten. Und unbeschnitten bedeutet, er ist kein Erbe der Verheißung. Worauf es bei der Beschneidung also ankommt, ist dasselbe wie bei der Taufe. Der inwendig verborgene Glaube, die geistliche Realität. Das ist der nächste Punkt, glaube ich. Entscheidend im Alten und Neuen Bund ist der Glaube und nicht die biologische Nachkommenschaft. In Kapitel 4 entwickelt Paulus diesen Gedanken dann weiter. Und er sagt, das Zeichen des Alten Bundes beginnt mit der Erwachsenenbeschneidung. Es ist auch wichtig, dass wir das erkennen. Im Alten Testament wurden Erwachsene beschnitten, wie im Neuen Testament. Lesen wir dazu in Kapitel 4 vom Römerbrief, die Verse ab Vers 11, oder nicht den Vers 11. Dort heißt es, und das Zeichen der Beschneidung empfing Abraham als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, als er noch nicht beschnitten war, damit er der Vater aller sei, die glauben und nicht beschnitten sind, damit die Gerechtigkeit auch ihnen angerechnet wird. Also Abraham war das, was man als Gläubigen der ersten Generation bezeichnen konnte. In 1. Mose 15 lesen wir, dass er Gott geglaubt hat und Gott ihm das als Gerechtigkeit angerechnet hat, aber erst in Kapitel 17 empfängt er das Zeichen. Nicht davor, sondern danach. Er ist der Erwachsenenbeschnittene. Abraham ist also das alttestamentliche Beispiel für jemanden wie das, was wir im Neuen Testament sehen, nämlich für jemanden, der das Bundeszeichen erst nach dem Glauben empfängt. Und er empfängt es nicht als Siegel für seinen Glauben, sondern, wie heißt es hier, als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens. Sprich, als Siegel für Gottes Verheißung, weil Abraham ihm glaubt. Also die Verheißung, die, durch die Gott ihm verspricht, deinen Glauben rechne ich dir als Gerechtigkeit an. Deinen Glauben rechne ich dir als Gerechtigkeit an. Das ist die Verheißung der Beschneidung für alle nachfolgenden Generationen. Aber das äußere Zeichen wurde erst durch den Glauben des Beschnittenen wirksam, sonst galt er als unbeschnitten. Ja, der Glaube war notwendig. Und jetzt ist das Spannende daran am alten Bund dies. Trotzdem haben die Kinder das Bundeszeichen als Zeichen seiner Verheißung empfangen. Obwohl es Erwachsenenbeschneidung gab und obwohl Abraham als Erwachsener beschnitten wurde, wurden die nachfolgenden Generationen trotzdem als Kinder beschnitten. Der Grund ist, dass die Beschneidung kein Zeichen des Glaubens ist, sondern ein Siegel für die Verheißung, die mit dem Glauben kommt. Also die Verheißung, die schon gilt, wenn jemand Nachkomme von Abraham ist. Auch wenn der Glaube noch nicht da ist. Das ist das Alte Testament. Im Alten Testament gab es also die Beschneidung von Erwachsenen und Kindern. Und das ist das Verständnis im Alten Testament, wem die Bundesverheißung gilt. Sie ist an das sichtbare Israel der Beschnittenen adressiert, mitsamt ihrer Haushalte, sollte man dazu sagen. Und deshalb empfangen sie das Zeichen. Aber das unsichtbare, wahre Israel besteht in den Worten von Paulus, die wir, glaube ich, jetzt hier auch als nächstes haben, aus denen, also er ist der Vater derer, die nicht nur beschnitten sind, sondern auch in den Fußspuren des Glaubens gehen, der in unserem Vater Abraham war, als er noch nicht beschnitten war. Okay, das ist der Kontext, in dem das Neue Testament über den neuen Bund, also der Kontext des alten Bundes, in dem das Neue Testament über den neuen Bund spricht. Ich hoffe, ihr konntet soweit folgen. Das ist auch der Kontext im ersten Jahrhundert. Wenn im ersten Jahrhundert ein Nichtjude zur jüdischen Glaubensgemeinschaft gehören wollte, musste er mit allen männlichen Personen im Haushalt das alte Bundeszeichen der Beschneidung empfangen und der gesamte Haushalt gehörte dann dazu. Wenn wir uns jetzt den neuen Bund anschauen, im ersten Jahrhundert überlappen sich ja beide Bünde. Und wenn wir jetzt zum neuen Bund kommen, dann wird im Neuen Testament nirgendwo explizit von der Taufe von Kindern berichtet. Sie wird aber auch nicht nirgendwo verboten. Und noch eine zweite wichtige Sache müssen wir uns bewusst machen, nämlich dass es sich bei allen getauften Erwachsenen um Gläubige der ersten Generation gehandelt hat. Also Gläubige wie Abraham. Und man kann sich fragen, warum im Neuen Testament nicht explizit von Kindertaufe gesprochen wird. Liegt es daran, dass keine Kinder, sondern eben nur Erwachsene getauft werden sollten? Oder liegt es daran, dass das Bundesverständnis, das den Kontext bindet, das Bundesverständnis des alten Gnadenbundes, stillschweigend übernommen wurde? Denn sonst hätte man einen Protest, eine Korrektur erwarten müssen, aber diesem Neuen Testament nicht da. Und damit ist die Erwartung da, es geht so weiter. Jeder muss darüber seine eigenen Schlussfolgerungen treffen und ich erwarte auch nicht, dass sich die hartgesottenen Gläubigentäufer unter uns in der Hinsicht überzeugen werde. Aber für mich scheint die wahrscheinliche Schlussfolgerung die zu sein, dass sich der Kontext nicht geändert hat. Und diese Schlussfolgerung klingt eben auch in den Worten von Petrus in Apostelgeschichte 2,39 an. Ich glaube, das haben wir hier, wo er an Pfingsten eine erste Generation aufruft, zu glauben und umzukehren. Und gleich darauf sagt er, denn euch und euren Kindern gilt die Verheißung. Und allen, die fern sind, die Gott, unser Herr, sonst noch herzurufen wird. Also hier wendet Petrus das Verständnis des alten Bundes auf den neuen Bund an und zeigt damit einmal mehr die Einheit von beiden. Und für mich ist es deshalb nicht erstaunlich, dass die Kindertaufe schon bald nach der Zeit der Apostel als eindeutig apostolische Tradition bezeichnet wird. Ich habe hier nur zwei Zitate. Einmal in der sogenannten apostolischen Tradition von Hippolytus. Da wird die Kindstaufe um etwa 215 nach Christus, also 110 Jahre grob nach Johannes, als unangefochtene Regel beschrieben. Und er schreibt, zuerst sollen die Kinder getauft werden, alle, die noch nicht für sich sprechen können, aber für sie, also die, die noch nicht sprechen können, sollen die Eltern sprechen oder jemand anders, der zur Familie gehört. Und das sind, wie gesagt, nur etwas mehr als 100 Jahre nach dem Apostel Johannes. Auch Origenes, der 185 geboren wurde, schreibt in seinem Kommentar zu unserem Lesungstext, also Römer 6, 5 bis 7, aus diesem Grund empfing die Kirche von den Aposteln auch die Gewohnheit oder die Tradition, Kinder zu taufen. Also sprich, was wir hier sehen, ist eine große Kontinuität der Gemeinde Gottes im Alten und im Neuen Bund. Wir sehen, wie es mit Abraham anfängt. Und für mich, für uns, bis heute weitergeht. Ich habe großes Verständnis für die Position der Erwachsenentaufe, das habe ich schon gesagt, und ich bin auch Erwachsenentäufer. Sobald jemand neu hinzukommt, der noch nicht getauft ist, der sollte getauft werden. Ich bin begeisterter Erwachsenentäufer, wie ich ja hier auch schon hier und da das praktizieren dürfte. Aber ich plädiere eben auch sehr dafür, dass die Kindstaufe als biblisch legitime Position anerkannt wird. Denn damit wird unsere Einheit gestärkt und die Einheit unserer Gemeinden. Und mit diesem Plädoyer sind wir zurück bei der Frage, warum wir Kinder taufen. Und die erste Antwort lautet, warum taufen wir Kinder? Weil sie eine legitime Interpretation der Bibel ist. Ja, ich habe ansatzweise gezeigt, dass sie das Zeugnis der gesamten Bibel ernst nimmt. Und ich denke, das gilt es anzuerkennen. Das ist mir wichtig, denn das schafft Einheit. Eine zweite Antwort, die wir gesehen haben, ist deshalb, weil die Kindstaufe hilft, die Einheit von Gottes Gemeinde zu bewahren. Und gemeint sind damit drei Formen der Einheit. Zum einen die Einheit von Gottes Gemeinde im Alten und im Neuen Bund. Die Gemeinde wird gleich definiert, die sichtbare und die unsichtbare Gemeinheit. Zum anderen die Einheit der Gemeinde von den ersten Christen bis jetzt. Wie wir gesehen haben, waren die Christen ganz früh schon davon überzeugt, dass das die apostolische Tradition darstellte. Und zum dritten auch die weltweite Gemeinde heute. Denn wenn wir die Kindstaufe als legitim begründete Praxis als illegitim bezeichnen, dann wird sie zu etwas Trennendem. Und das sollte nicht geschehen. Ich verstehe gut, warum Menschen gegen die Kindstaufe reagieren. So wie wir, Jude und ich. Und es hängt damit zusammen, dass die Kindstaufe missbraucht wurde als Freifahrtschein. Und weil das, glaube ich, der Fall ist, müssen wir, glaube ich, anerkennen, dass in der Kindstaufe auch eine große Herausforderung steckt. Und das ist mein nächster Punkt, die Herausforderung der Kindertaufe. Die Herausforderung besteht zunächst mal in der Gefahr, dass wir denselben Fehler begehen, wie die Kirchen, in denen manche von uns groß geworden sind und gegen die wir reagieren. Nämlich, dass wir es uns in unserer Gemeindepraxis zu leicht machen und davon ausgehen, dass unsere Kinder keine Jüngerschaft brauchen und ihre Rettung sowieso schon als gegeben hinnehmen können. Das ist nicht der Fall. Dieses Missverständnis ist, wie schon gesagt, der Skandal, der die Kindstaufe in Verruf gebracht hat. Aber natürlich muss man auch sagen, ist das nicht nur eine Gefahr der Kindertaufe, sondern auch der Gläubigentaufe, wenn junge Christen nicht verbindlich in der Nachfolge trainiert werden, was auch geschieht. Und wie wir gesehen haben, ist auch die Erwachsenentaufe keine Garantie, dass jemand gerettet ist. Wir sehen im Neuen Testament den Simon Magus in Apostelgeschichte 8, glaube ich, so grob. Ich weiß nicht, jetzt nicht auswendig. Oder Johannes, der spricht von Menschen, die von uns ausgegangen sind, aber nicht von uns waren. Erwachsenentaufe garantiert keine Errettung. Genauso wenig wie bei der Kindestaufe. Die große Herausforderung für uns besteht also darin, dass wir Kinder und junge Christen der ersten Generation konsequent im Glauben unterrichten und großziehen in dem Glauben, in den sie getauft sind. Wir haben eine Verantwortung, unseren Kindern diesen Glauben beizubringen und vorzuleben, was es bedeutet, was Paulus in Vers 11 sagt, wo er quasi die Gemeinde in Rom lehrt, was die Taufe bedeutet. Und er sagt in Vers 11, also auch ihr, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt für Gott in Christus Jesus, unserem Herrn. Die nächsten Verse sind auch sehr relevant. Schaut euch die ruhig nochmal an, aber wir sind etwas knapp in der Zeit. Und in den Vordergrund wollen wir aber dabei auch das Gute und Verheißungsvolle an diesem Gestorbensein stellen. Denn keiner, der in der Sünde lebt, wird gerettet. Und das Gestorbensein mit Christus ist die Gnade, die uns neues Leben schenkt. Und in Vers 23 in Kapitel 6 sagt Paulus deshalb, der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Diese Gabe, diese Gnade, dieses Gestorbensein müssen wir unseren Kindern beibringen. Und das ist eine große Herausforderung. Wenn es um unsere Kinder geht, dann fällt mir ein afrikanisches Sprichwort ein. Es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Wir sind das Dorf. Um gemeinsam mit Matthias und Sarina ihre kleine Evelyn und unsere anderen Kinder im Glauben an Jesus großzuziehen. Um ihnen vorzuleben und beizubringen, was es bedeutet, mit Jesus gestorben zu sein. Wir als Nachfolger sind die beste Jüngerschaftsschule. Mit der Taufe drücken wir also aus, Evelyn gehört aufgrund des Glaubens von Matthäus und Sarina zur sichtbaren Gemeinde. Die Segnung besteht darin, dass wir damit ausdrücken, der Teufel hat keinen Anspruch auf sie, als wäre sie Teil der Welt. Und als Gemeinde wollen wir sie auch deshalb nicht als Ungläubige betrachten, und ich kann das an meinen Kindern sagen, sondern als gläubig. Das ist unsere Grundannahme. Und deshalb wollen wir sie auch als Miterbin betrachten und so behandeln. Lasst uns den Auftrag wahrnehmen und unsere Kinder als Gemeinde großziehen, damit sie selbst zum Glauben ihrer Eltern kommen und so die Verheißung von neuem Leben in Christus empfangen, die in der Taufe steckt. Lasst uns beten. Allmächtiger Vater, du kennst die unterschiedlichen Auffassungen zur Taufe und wir bitten dich um Klarheit und Weisheit, wie wir damit umgehen. Wir danken dir, Vater, dass du unsere Gemeinde in Einheit hingestellt hast und dass wir jedem Einzelnen die Freiheit bewahren konnten, nach seinem Gewissen, die Kinder zu taufen oder nicht zu taufen. Aber wir bitten dich, dich auch aus deiner Gnade heraus, beschütze du alle Kinder, auch die, die dieses Zeichen nicht empfangen haben. Erbarme dich über sie und betrachte sie nicht als Ungläubige, sondern als Miterben der Verheißung, bis sie ihren eigenen Glauben auch bekennen können. Und gib uns als Gemeinde weiterhin Weisheit, wie wir miteinander umgehen, Gnade und Geduld, und hilf uns, dass wir in diesen Qualitäten, Gnade, Geduld, Liebe, auch deine Wahrheit suchen. In Jesu Namen und um Jesu Willen bitten wir dich, schaffe du Einheit durch unsere gemeinsame Praxis der einen Taufe in den Tod Christi und zu neuem Leben. In Jesu Namen beten wir. Amen.